Shifting Minds, der Podcast von Haufel Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufel Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shifting Minds. Heute vor mir Andreas Rasche. Andreas ist Professor und Associate Dean, relativ weit weg von uns, aber irgendwie habe ich das Gefühl näher dran als alle anderen. Du bist in einem Department of Management and Society and Communication in Kopenhagen, an der Kopenhagen Business School. Und heute wollen wir dein Brain picken, weil wie gesagt, ich glaube, du bist näher dran. Ich würde gerne mit dir über dich sprechen, aber auch über die Vereinfachung der Regulatorik und welche in diesen ganzen geopolitischen, ich will nicht sagen Wahnsinn, das ist zu negativ, diesen wilden Zeiten, was man da für Chancen heben kann als KMU, Konzern und sowas. Andreas, ich freue mich tierisch aufs Gespräch.
Vielen Dank, Alexander, und ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung und ja, wird bestimmt ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, schauen wir mal. Wir fangen immer mit dir an, weil ich will ja erstmal meine Gäste so ein bisschen kennenlernen. Ich habe rausgefunden, du bist aus einem sehr kleinen Ort in der Nähe von Magdeburg, wohnst aber jetzt seit über 13 Jahren in Kopenhagen und hast lustigerweise an der EBS in Österreich-Winkel, das ist gar nicht so weit von mir weg, studiert und dann an der Uni der Bundeswehr zu Nachhaltigkeit habilitiert. How did that happen? Das ist ja ein Weg.
Ja, komischer Werdegang, ne? Also erstmal lass mich sagen, der kleine Ort, weil jetzt, wenn ich ihn mal erwähnen darf, heißt Zerbst, in der Nähe von Magdeburg, genau. Ja, also ich habe da Abi gemacht und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss raus, du. Also ich muss irgendwo was anderes sehen. Nicht notwendigerweise, weil der Ort jetzt klein war, sondern das ist, glaube ich, eher so meine Natur. Bin damals nach Amerika gegangen für ein Jahr und habe dann gesagt, so okay, also ich glaube, Business wäre was für mich, habe wie gesagt an der EBS studiert und danach dann auch promoviert und während der Promotion ist mir dann auch aufgefallen, so ja, also diese Fragen um Nachhaltigkeit, damals hieß das auch noch CSR, alles, das interessiert mich total. Habe allerdings angefangen sehr stark das in den ja, frühen Jahren sozusagen aus philosophischer Perspektive mir alles anzugucken, was total interessant war. Und das hat mich dann zur Uni der Bundeswehr gebracht, weil da gab es einen Professor, den Günther Ortmann, der mir die Fragen beantworten konnte, die ich so dringend beantwortet haben musste.
Aber warst du beim Militär in der Zeit?
Nein. Also bei den Bundeswehr-Unis, da bist du als Zivilist angestellt. Du wirst nach militärischem Rang bezahlt, aber du bist Zivilist. Und das war mir auch wichtig.
Ab und zu mal nachhaltig stramm stehen.
Nachhaltig stramm stehen, ja.
Und was hat dich dann nach Kopenhagen geführt? Weil das ist ja nochmal ein ganz anderes, ich sag mal, das ist auch ein Sprung, ne? Deutsche Hochschule, staatlich geprägt, Trimester, glaube ich, ja auch bei der Bundeswehr. Ne? Das ist ja auch ein strammes
Tempo. Es ist ein strammes Studium. Also man muss wirklich, die drücken ziemlich auf die Tube. Ja. Ich bin dann erstmal an Uni der Bundeswehr in Hamburg, nach der Zeit bin ich nach England gegangen für 4 Jahre. Mhm. Auch einfach, um Auslandserfahrung zu sammeln. Und im wissenschaftlichen Betrieb ist das eigentlich auch immer ganz, ganz nützlich, so ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln. Und dann, ich kannte die Leute hier aus Kopenhagen und damals eines der ersten Zentren für CSR, die kannte ich halt und die haben mich dann einmal angerufen und meinten so, du, wir haben jetzt hier eine Stelle und wie wär's, willst du dich bewerben? Ja, habe ich gesagt, also wenn er so direkt fragt, dann ja. und dann ist halt daraus was geworden. Meine Frau war total happy, die meinte, ey, Kopenhagen ist total super und wir sind auch beides so Leute, würde ich sagen, die uns ganz gut da mit der mit dieser dänischen Art auch kommen wir sehr gut klar und deswegen leben wir auch total gerne mittlerweile mit unserem Sohn.
Ja, klar. Also ich muss ja sagen, ich habe es ja im Vorgespräch auch gesagt, ich bin auch schon sehr oft in Dänemark gewesen. Mein erstes Covid habe ich in Dänemark 2 Wochen in einem Hotel eingesperrt erlebt. Das war ein Highlight.
Ja, also und du, trotzdem magst du den Ort noch, ne? Also
ich liebe ihn. Gerade im Sommer mit meiner Frau, mit dem Fahrrad und der Tochter hinten drauf durch Kopenhagen gefahren. Siehst du einen großen Unterschied? Ich meine, es ist ja nicht so weit weg und die meisten sind schon oft in Deutschland gewesen von den Dänen, aber siehst du einen großen Unterschied zwischen Dänemark und Deutschland, gerade im Nachhaltigkeitsmanagement, im Kontext?
Also im Nachhaltigkeitsmanagement, ja, sehe ich Unterschiede und auch im größeren Kontext. Also Dänemark ist einfach ein kleineres Land, das muss man immer sich vor Augen halten. Das sind 5,5 Millionen Leute. Dänemark ist völlig durchdigitalisiert. Die Infrastruktur ist sehr, sehr gut. Und ja, ich verfolge ja auch die Debatten in Deutschland im Moment. Da ist natürlich Dänemark im Moment schon irgendwie in einer besseren Position.
Okay.
Würde ich zumindest so sagen, als Deutschland, vor allem was die Digitalisierung angeht. Im Nachhaltigkeitsbereich, muss ich sagen, sind die Dänen schon sehr weit fortgeschritten. Hat auch einfach was damit zu tun, dass viele Unternehmen hier Familienstiftungen gehören und die Unternehmen deswegen etwas mehr Freiheit haben, sich auch mit den Themen Nachhaltigkeit zu beschäftigen und das auch schon seit sehr langer Zeit tun. Das war übrigens auch mit einer der Gründe, warum ich damals gesagt habe, ich glaube, das ist ein total interessantes Umfeld, das dann auch zu wissenschaftlich eben zu begleiten, weil du hast Unternehmen wie Novo Nordisk, Maersk, Carlsberg, Velux, das sind alles Unternehmen, die gehören zum, also der Großteil der Aktien oder der Großteil des Vermögens gehört eben Familienstiftungen. Und in dem Sinne denkt man dort etwas langfristiger und das, finde ich, hat positive Effekte auf das Nachhaltigkeitsmanagement.
Siehst du denn die Parallelen zu Unternehmen in Deutschland? Oder vielleicht im internationalen Kontext, wenn man jetzt wieder das ein bisschen größer zieht, das ist ja nicht nur Deutschland in gerade dein Thema, wo du die Parallelen siehst, wenn es Unternehmensstiftungen sind, wenn es inhabergeführte oder Familien- oder generationsübergreifend geführte Organisationen sind, dass die das Thema Nachhaltigkeit anders angehen?
Ja, das denke ich schon. Also ich glaube, vor allem bei familiengeführten Unternehmen, da ist dieses gesamte Thema Werte und was man im Englischen immer so schön als Purpose bezeichnet, glaube ich, das steht viel mehr im Mittelpunkt. Das sehe ich dann auch immer, wenn ich dann mit den dänischen familiengeführten Unternehmen und auch mit diesem stiftungsgeführten Unternehmen rede. Das ist natürlich jetzt nicht bloß alles heile Welt und nur noch Werte, aber es ist schon, dass die Werte da eine viel stärkere Rolle stehen. Sie stehen viel mehr im Vordergrund und beeinflussen eben auch unternehmerische Entscheidungen. Und gerade jetzt bei kleineren familiengeführten Unternehmen finde ich eben immer, da ist Nachhaltigkeit eher implizit als explizit. Ja, also wenn man mit Managern bei familiengeführten Unternehmen redet und mit denen über Nachhaltigkeit redet, dann können die das oft gar nicht so gut erklären, weil das eben bei denen so tief drinne steckt oft, dass das, im Deutschen sagen wir da manchmal, es ist Teil deiner DNA geworden. Und deswegen haben die dann auch Schwierigkeiten, dann oft genau zu erklären, warum sie das machen und wie sie es machen.
Ja, genau. Weil es einfach so normal ist und das andere ist halt draufgesetzt oder weiterentwickelt oder sowas, ne?
Genau.
Wir erleben dich ja, und ich habe gerade diese Woche auf einigen Konferenzen dieses Gespräch vorbereitet und habe dann Leute gefragt, was würdest du Andreas fragen? Weil ich habe das Gefühl, du bist zu einer zentralen Stimme in diesem regulatorischen Omnibus-Zeiten. Als der Bus losgefahren ist, habe ich das Gefühl, du warst näher oder du bist näher dran. Und meine ganz persönliche Frage: Kannst du das Ganze noch ernst nehmen? Es ist ja jede Woche was Neues und jede Woche, wo man denkt, Leute, das kann doch nicht sein. Was ist dein Gefühl? Kann man das noch ernst nehmen?
Also ich teile natürlich das Gefühl und ich kann das auch völlig verstehen, wenn Leute sagen, also das wird langsam zu einem Zirkus. Aber weißt du, ich muss es ernst nehmen. Ich muss es ernst nehmen und ich muss da eben auch wirklich auf der ernsten Seite bleiben, weil das ist dann in gewisser Weise, finde ich, auch, du hast gerade es angesprochen, also ich probiere da eben auch eine Stimme zu sein in dem Diskurs und da finde ich, dafür muss man es eben auch ernst nehmen. Wenn man sich damit näher beschäftigt, dann sieht man eben auch, was hinter einigen der Probleme steckt. Jetzt haben wir früher jetzt in dieser Woche am Mittwoch hatten wir gesehen, dass das Europäische Parlament eben sich dagegen entschieden hat, also gegen die Entscheidung gestimmt hat, den Omnibus direkt in den Trilog zu schicken. Und wenn man sich damit dann näher beschäftigt, dann kann man dann schon verstehen, auch woher diese Sachen kommen. Aber ich glaube, wichtig für mich ist es immer, dass ich es ernst nehme und dann eben auch nah dran bleibe.
Du hast gesagt, hinter den Problemen. Ich weiß, du bist bei deinen Posts immer sehr vorsichtig. Jetzt, du hast mir gesagt, ich darf jede Frage stellen. Was ist es denn, was dahinter steckt? Warum ist das so ein Wirbel? Warum können wir nicht das Narrativ, was Greta, die Jugend, viele Leute haben wirklich ganz viel geleistet und ich glaube, es ist an vielen Stellen angekommen. Und ich habe das Gefühl, und das ist ja auch das, diese Staffel ist stark geprägt davon, was machst du damit im Unternehmen? Ne? Hm. Was steckt denn da wirklich hinter? Ist das, sind das die Bargaining-Chips? Oder was
ja,
ist
es? Es ist, glaube ich, verpolitisiert worden. Also es ist zu einem Diskurs geworden, wo eben politische Ideologie eine stärkere Rolle spielt als letztendlich die inhaltlichen Entscheidungen. Und das ist eben, glaube ich, das auch gewesen, wo am Anfang auch viele Leute gewarnt haben, wo ich auch mal gewarnt habe, wo ich gesagt habe, Leute, lasst uns bei den Fakten bleiben, lasst uns inhaltliche Debatten führen und lasst uns nicht leere Worthülsen aneinander an die Köpfe werfen. Und da habe ich im Moment das Gefühl, dass das eben im Europäischen Parlament insbesondere passiert, wenn dann eben Jürgen Warborn eben sagt, so ja, also wartet doch einfach nur, bis die Simplifizierung durch ist, dann werdet ihr so viel mehr wettbewerbsfähig und ihr werdet innovativer und alles wird besser. Und das ist natürlich Quatsch, ja. Also das stimmt natürlich so nicht. Und da sieht man eben, dass verschiedene politische Ideologien eben auch aufeinandertreffen. Mhm. Und das ist das, was es eben so schwierig macht.
Ja, und gleichzeitig, ich habe es auch im Vorfeld anhand deiner Posts und Informationen auch gesehen und ich weiß es ja, war selber viel in Asien. Asien zieht gerade bei den Themen einfach vorbei, weil die einfach ganz andere sagen, hey, grüne Technologie, na, Unabhängigkeit, das ist viel stärker, das ist gar kein Ob, sondern nur noch Wann-Thema.
Also vor allem China hat natürlich absolut verstanden, dass die Dekarbonisierung und die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit sehr stark miteinander zusammenhängen. Und sie haben übrigens auch verstanden, dass man dafür eben Daten braucht, dass man eben genau eben diese Berichterstattung braucht, dass man Reporting braucht. Und China macht unglaublich viel gerade in diesem Umfeld. Und das würde ich mir eben manchmal dann auch von unseren europäischen und auch deutschen Politikern wünschen, dass wir da eben nicht bloß einfach rumhacken auf den Gesetzen. Und übrigens, nur um das auch ganz, ganz klar zu sagen, ja, ich sehe auch absolut die Notwendigkeit, bestimmte Regulierungen auch zu vereinfachen, vor allem bei der CSRD, bei den ESRS, das ist völlig klar. Also ich bin da überhaupt nicht dagegen, das zu tun. Für mich ist es eher eine Frage, wie tun wir es? Und das ist der entscheidende Punkt.
Du sagst gerade, wie wir das machen. Ihr seid ja wirklich hingegangen und du hast ja mit, gute Freundin, ne, Laura Schons, Uni Hamburg. Aber ich sage, wenn die beiden Powerhouse und dann bringt ihr auch noch die Declaration raus, die Copenhagen Declaration. Ihr habt ja sogar vorgeschlagen, wie man das machen kann. Also ne, ich glaube, 4, 5 Punkte seid ihr hingegangen und sagt, hey Leute, was steht genau in eurer Declaration drin? Und ich sage ja nicht nur ihr beiden, sondern ein oder zwei andere noch, die gesagt haben, Leute, wir müssen da ran.
Ja, es war ganz lustig. Wir haben uns in Kopenhagen getroffen. Übrigens, das Ding heißt nicht Copenhagen Declaration, weil ich dabei bin. Es heißt Copenhagen Declaration, weil wir uns alle auf einer Konferenz getroffen haben. Es war ganz lustig. Die Laura meinte so, ey, komm, jetzt lass uns doch mal zum Mittagessen treffen. Wir müssen mal über Impact reden. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Laura. Dann waren wir am Ende nicht zu zweit, sondern zu zehnt und haben dann eben über den derzeitigen Stand der Nachhaltigkeitsdebatten gesprochen und haben relativ schnell festgestellt eigentlich, dass uns dieses ganze Thema Omnibus doch sehr umtreibt und dass wir da eigentlich auch alle eine sehr klare Linie haben. Haben dann angefangen, eben diese Copenhagen Declaration zu schreiben und es hat nicht lang gedauert. Da hatten wir über 100 Unterschriften, dann auf einmal über 200 Unterschriften. Als wir bei 260 waren, haben wir gesagt, wir schicken es jetzt an die Kommission und an die Verhandlungsführer im Parlament und mittlerweile sind wir bei über 400 Unterschriften. Wow. Und das sind alles gestandene Forscher. Das sind Leute, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen und unsere Forderung war im Grunde genommen vor allem, basiert bitte den Prozess auf Evidenz. Basiert diesen Prozess bitte nicht auf politischen Ideologien. Zum Beispiel eine Sache, die wir sehr stark miteinander diskutiert haben, war, wenn du dir anguckst, wie die Kommission den Omnibus begründet hat, siehst du eigentlich nur Kostenargumente. Da wurde nichts in Richtung, was ist der Benefit von Nachhaltigkeitsreporting, was ist der Benefit von Due Diligence. Das wurde alles nicht wirklich erwähnt. Das war eine reine Kostenrechnung. Und da haben wir gesagt, wir brauchen eine bessere Balance hier. Unter anderem eben deswegen, weil es auch genug Forschung gerade zu den Benefits gibt. Und das war unser Punkt. Und zumindest bei den Verhandlungsführungen im Parlament, die sind auf uns zurück, also die sind zurückgekommen, haben gesagt, vielen Dank. Also das ist etwas, was was wir zumindest in Betracht ziehen werden und haben uns gedankt.
Ja, also super Projekt, das machen wir nächstes Jahr in Q4. Also das ist Konzernsprache für not gonna happen. Ja, aber ich hoffe es, ne, wenn die Stimme von über 400 führenden, forschenden Menschen, und ich kann ja auch bestätigen, aus der Wirtschaft, aus, ne, ich war jetzt ja viele Jahre beim Nachhaltigkeitsnetzwerk, auch da haben wir immer über die Chancen dessen geredet. Ja, es ist auch risikobasiert und Kosten sind auch, aber es kommt, und das bestätigen ja auch viele CEOs und so weiter, die sagen, hey, es ist nicht nur Kosten. Klar, wenn man es aufbläst und regulatorisch und 20 Leute sich nur um einen Report rumdrehen, klar sind das viele Kosten, aber was sind die Benefits dadurch? Ja, das ist natürlich was. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt nochmal so reingehst, hast du das Gefühl, da passiert was? Ne, du hast ja gerade gesagt, ne, diese Woche, und wenn der Podcast rauskommt, ist ja schon wieder 20 andere Sachen passiert, aber diese Woche ist ja eine Entscheidung nicht durchgegangen.
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass da was passiert. Und nun diese Entscheidung diese Woche, dass eben der Omnibus im Parlament, also die Entscheidung in den Trilog zu gehen, dass die abgelehnt wurde, das ist natürlich schon sehr, es ist schwierig, sagen wir es so. Also ich habe da auch ein schwieriges Verhältnis dazu. Und deswegen habe ich mich übrigens auch deswegen auf LinkedIn nicht so super klar dazu geäußert, weil es eben auch schwierig ist. Lass es mich kurz erklären. Ich denke, was die Entscheidung im Parlament letztendlich zeigt, ist, dass der Kompromiss kein guter Kompromiss war. Es war ein fauler Kompromiss und das haben eben einige Leute in S&D, also bei den Sozialdemokraten, die haben das eben einfach nicht gekauft und die haben dagegen gestimmt. Was hätte passieren müssen ist, wir hätten am Anfang, hätte die EPP, eben die Konservativen hätten viel mehr darauf achten müssen, dass wir eben wirklich einen guten Kompromiss hinbekommen, wo eben wirklich viele Parlamentarier aus dieser, von dem, wie man ja immer so schön sagt, der von der Leyen-Allianz, also Liberale, Konservative und Sozialdemokraten, dass die eben wirklich da zusammenstehen und auch wirklich daran glauben. Das ist nicht passiert. Jetzt haben wir eben sozusagen das Problem. Und was jetzt natürlich im schlimmsten Fall passieren kann, ist, dass die Konservativen mit den ganz Rechten, also mit den Patriots of Europe und so weiter, dass eben ein Paket letztendlich durchwinken, was dann wesentlich tiefere Einschnitte mit sich bringt, als das vorher der Fall gewesen wäre.
Kurzer Einblick für die Zuhörer. Hier werden gerade zwei Stirne gerunzelt. Das ist ja frustrierend, weil, ne, ich spreche ja viel, ne, gerade diese Woche kam der Podcast mit der Kollegin von der Telekom raus, mit der DKB Bank, also auch viele Realwirtschaft, Finanzwirtschaft, alle wünschen sich endlich, es ist mittlerweile schon fast egal, was sie sich, also, ne, sie sagen, hört auf zu diskutieren, da kommt irgendwas. Hast du das Gefühl, es wird ja irgendwann eine Einigung kommen, aber dass die dazu beiträgt, dass die Transformation der europäischen Wirtschaft voranschreitet? Weil ich meine, das ist ja das hehre Ziel. Wir wollen ja eigentlich, dass unsere Kinder in Kopenhagen weiter mit dem Fahrrad fahren können und nicht mit dem Strahlenschutzanzug oder mit dem Thermoanzug im Sommer bei minus 50 Grad durch die Gegend fahren. Hast du das Gefühl, dass sie sich irgendwie darauf einigen werden, dass wir irgendwie in dieser Transformation vorankommen?
Also ich glaube, sie werden sich einigen. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Ich glaube, es ist auch schon relativ klar abzusehen, wohin die Reise gehen wird. Also das ist, es ist ja bekannt auch, dass es da eben einen Vorschlag gab, die EPP eben den Rechten, also den Far Right Political Group sozusagen gemacht hat. Darauf wird das letztendlich hinauslaufen, vermute ich, sofern eben kein anderer Kompromiss gefunden wird. Was macht das? Das ist eine tolle Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es wird das Erreichen des Green Deals erschweren, weil wir werden einfach viel weniger Nachhaltigkeitsdaten haben. Und jetzt kann man natürlich denken, was man möchte über das Reporting. Und übrigens, ich bin auch nicht jemand, der sagt, wir sollen Reporting machen, nur weil des Reportings willen. Nein, aber Reporting erfüllt eben schon einen bestimmten Zweck. Ja, da ist eine starke Connection zu den Investors durchs Reporting. Investoren benutzen diese Daten. Das ist auch der Grund, warum die Europäische Zentralbank Christine Lagarde eben auch gewarnt haben, da eben zu viele Unternehmen rauszunehmen aus der CSRD. Und es hat doch einfach eine reflexive Funktion innerhalb des Unternehmens. Ja, wenn du deine Carbon Emissions nicht misst, wenn du letztendlich keine Systeme hast, die das messbar machen und sichtbar machen, dann kannst du es auch nicht wirklich gut managen.
Nee, und du musst ja gar nicht drüber reden. Das ist ja das Ding, ne? Wenn ich war viele, viele Jahre selber nachhaltigkeitsverantwortlich und habe so, ne, GRI, DNK, CDP und die alle Dinge erfüllt. Und die Themen waren da und es waren plötzlich, dass du mit ganz anderen Akteuren geredet hast. Weil irgendjemand sagt, ey, die Checkbox erfüllen wir nicht. Okay, reden wir mal mit Kevin oder Yvonne oder Manuela. Und plötzlich hast du das Thema. Und selbst wenn du sagst, ja, okay, Wesentlichkeit raus, aber wir haben mal drüber geredet und du hast es im Blick. Und das ist genau das, was du sagst. Und ich glaube, ich bin auch kein großer Fan von Reporting. Reporting ist ein Output von oder eine Situationsbeschreibung. Und ich glaube, es ist ja auch eine große Frustration vieler Nachhaltigkeitsverantwortlicher, weil sie plötzlich nur noch Reporting gemacht haben und auch degradiert wurden darauf und sagen, hey, du machst nicht mehr Strategy, du bist Compliance. Du bist da hinten in der Ecke in der Kommunikation. Ja, das ist super.
Genau. Ich glaube, das war, glaube ich, einer der wirklich großen Fehler, dass das eben zu sehr aus einer Compliance-Perspektive angegangen wurde. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir hätten der ganzen Sache vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit geben sollen. Ich meine, ein Jahr zur Implementierung oder ein Jahr Reporting letztendlich gibt dir, muss ich auch aus wissenschaftlicher Sicht sagen, einfach auch nicht genug Daten, um denn daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Und deswegen fand ich auch den Omnibus vorschnell. Bei der Due Diligence-Regulierung ist es ja sogar so, wie das wurde ja nie implementiert, was beschlossen wurde, sondern es wurde im Grunde genommen etwas simplifiziert, was noch überhaupt nicht in der Praxis implementiert war, was ja ein bisschen paradox eigentlich auch ist.
Wie du erwähnt, es hatte ja einen anderen Beweggrund. Ja, das war ja plötzlich zu einem anderen Thema geworden. Ne? Aber welchen Rat gibst du? Ne? Du kannst ja ganz viel freier sprechen noch als viele andere. Welchen Rat gibst du denn, wenn jemand dir jetzt sagt, Andreas, sag mal, das macht mich wahnsinnig, die Rahmenbedingungen, ich will endlich Klarheit haben, das Narrativ verändert sich, mein Narrativ im Unternehmen verändert sich auch. Hast du denn Rat für Nachhaltigkeitsverantwortliche, diese ständigen Anpassungen und Unsicherheiten, wie sie damit umgehen sollen?
Ja, also ich glaube, man sollte es nicht unnötig hochspielen. Ich glaube, was wir auch oft machen, und ich bin da natürlich auch ein bisschen schuld dran durch meine LinkedIn-Posts, dass wir das natürlich auch sehr stark thematisiert haben, das ganze Thema, und vielleicht auch da ein bisschen uns selber, wie soll ich sagen, die Krise sozusagen hochgeredet haben, ja. Das soll nicht heißen, dass das alles nicht schlimm ist. Es ist wirklich schlimm und Leute haben ihre Jobs verloren und so weiter. Und das ist natürlich absolut signifikant. Aber ich glaube, wir sollten auch nicht Sustainability nur auf Reporting und Due Diligence verkürzen, sondern wir sollten eben immer daran denken, Sustainability ist am Ende über hat wahnsinnig viel mit substanziellen Aktivitäten, Implementierung und so weiter zu tun. Und übrigens, was auf der Ebene passiert, da ist weiterhin sehr, sehr viel, los, zumindest hier in Dänemark. Also Substantive Actions, da ist sehr viel da. Deswegen mein Rat wäre, keep calm and carry on, um mit Winston Churchill zu reden.
Aber wie du sagst, ne? Ich glaube, also die Debatte ist natürlich hochgespült, aber ich glaube, sie hat ja auch, ne? Erstmal, also die regulatorischen Pflichten haben ja auch viele Jobs geschaffen. Sie haben Ökosystem geschaffen, sie haben Beratung geschaffen, sie haben Veranstaltungen. Das Ganze, es war ja ein riesen Bubble. Und ich habe das Gefühl, irgendwie, was war das, 21., 24. Februar, ist diese Bubble, hat einmal irgendjemand so eine kleine Nadel reingestochen. Und die ist wirklich implodiert. Viele Jobs sind weg. Das ist, glaube ich, von meinem Gefühl her noch nie so viele Nachhaltigkeitsverantwortliche arbeitslos gewesen und oder bedroht von Arbeitslosigkeit. Beratungen bauen ab. Veranstaltung gibt es mir. Also es ist auch wirklich implodiert. Deshalb glaube ich, ist es auch, ich will dir mit sagen, ich glaube, so viel Schuld hast du gar nicht. Es war, an jedem Stuhl wurde irgendwie gezogen. Ne? Ich habe gerade gestern wieder gehört, hey, ich habe 15.000 Euro Gehaltseinbuße oder ich kann gehen. Also das ist ein Impact, ne, auf viele, und das sind persönliche Stories, die natürlich da auch mitlaufen. Ja.
Und das habe ich übrigens auch hier so in Dänemark gehört. Also jemand aus einer Beratung hat mir auch gesagt, 26. Februar, das war der Tag, an dem der Omnibus kam. Er meint, am 27. Februar haben einige Unternehmen angerufen, haben gesagt, danke, das war's, wir sind draußen. Aber das ist natürlich auch absolutes vorschnelles Handeln und nicht besonders reflektiert, wenn man dann nachher letztendlich so handelt. Also deswegen denke ich, ich glaube, wir müssen alle und vor allem auch die Leute, die in Unternehmen Entscheidungen treffen, ich sage jetzt gar nicht mal Nachhaltigkeitsmanager, sondern auch weiter oben CEOs und so, ich glaube, wir müssen alle mal ein Stück zurücktreten und das größere Bild sehen, weil Nachhaltigkeitsmanagement ist absolut essentiell für die Zukunft von Unternehmen. Und jeder CEO, der, glaube ich, etwas langfristig denkt, der wird das auch so sehen.
Das ist ein perfekter Übergang. Du hast von den Benefits geredet. Wir haben in jeder Krise, irgendjemand geht daraus besser hervor als andere. Diese ganze Veränderung, die Geopolitik, ne? Wir haben ja auch nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, Backlash und so weiter. Wir haben natürlich auch geopolitisch, Asien hat Thema, USA hat ein starkes Thema. Es ist ja Dynamik drin und es ist ja insgesamt eine wirtschaftliche, angespannte Situation, gepaart mit einer Hinterfragen, brauchen wir denn dieses ganze Thema Nachhaltigkeit überhaupt? Oder ihr wolltet euch doch sowieso abschaffen, Freunde, vielleicht ist es jetzt einfach der Zeitpunkt. Welche Chancen ergeben sich da eigentlich draus? Also jetzt mal komplett dieses ganze Gejohle mal vom Tisch. Wo siehst du denn, wenn jetzt jemand sagt, ey, wir gehen gegen den Strom, wir greifen, und es gibt ja Akteure, große Akteure, die das machen. Wo siehst du denn die Chancen, dass die Unternehmen wirklich jetzt die Vorteile sich schaffen, wenn sie sagen, es ist uns egal, was die Regulatorik, wir drehen jetzt auf? Was ist so das, was du siehst?
Ja, also ich glaube, wo es auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Rolle spielt, ist in diesem ganzen Dekarbonisierungsbereich, ne, weil da eben wirklich enorme Wettbewerbsvorteile auch liegen. Und wenn man sich überlegt, ich meine, du hast gerade über Geopolitik geredet, du zum Beispiel guck dir an, wie abhängig Europa von Fossil Fuels ist. Ne? Wir sind abhängig davon, das schafft geopolitisch absolut keine gute Lage für uns. Das heißt, das bedeutet, wir müssen dekarbonisieren. Das heißt, die Unternehmen, die da jetzt dran arbeiten, arbeiten eigentlich an der Zukunftsagenda für Europa und sich selbst. Weil das ist natürlich etwas, wo die Unternehmen dann in Zukunft auch entsprechend sich gut aufstellen werden, dass wir eben autonom werden oder autonomer werden und nicht mehr so abhängig sind von Lieferanten wie zum Beispiel Katar oder auch den USA, die uns ja im Moment, muss man ja leider auch so sagen, in einigen Verhandlungen, gerade im Bereich Omnibus, auch in gewisser Weise erpressen. Ja, also Katar und die USA, die hauen da schon ziemlich dazwischen, weil sie eben sagen, also wir wollen da einige Dinge geändert haben, ansonsten bekommt ihr unser LNG nicht mehr. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich, glaube ich, große Chancen für die Unternehmen sehe Richtung Dekarbonisierung. Wenn sie da jetzt Full Speed weitergehen, dann ist das, glaube ich, etwas, was sich auf jeden Fall in Zukunft auszahlt.
Hat China eine Meinung zu dem, was in Europa passiert? Gibt es da irgendwas, was auftaucht?
Ich glaube schon, dass die Chinesen da eine starke Meinung zu haben. Ich habe jetzt selten direkten Kontakt zu chinesischen Unternehmen oder auch in Entscheidungsträgern. Aber ich glaube, was die Chinesen, glaube ich, sehen, ist, dass wir im Moment sehr stark mit uns selbst beschäftigt sind. Ja, das ist natürlich etwas, was aus deren Sicht in gewisser Weise gut ist, weil sie machen eben die anderen Dinge. Sie bauen eben letztendlich die Technologien der Zukunft und haben dort auch viel Kontrolle. Also wenn du dir Solar anguckst, wenn du dir Batterien anguckst, dann das ist wirklich in den Händen von chinesischen Unternehmen. Und ich glaube, das führt letztendlich auch dazu, dass wir im Moment eben hinterherhinken. Und ich glaube, man müsste eben diese ganze Debatte über warum ist eben Europa nicht wettbewerbsfähig von der Seite aus führen und nicht anfangen, irgendwelche Regulierungen im Nachhaltigkeitsbereich oder auch nicht im Nachhaltigkeitsbereich da den Sündenbock zuzuschieben.
Ja, total, absolut. Was glaubst du denn, und vielleicht ist das auch wieder so ein bisschen so ein Blick, Dänemark, familiengeführte Organisationen, Unternehmensstiftungen, ne? Also ganz viel Weitblick, ganz viel Purpose. Was sind denn die Argumente, wo du siehst, die auch wirklich wo jemand wirklich hellhörig wird, ne? Du hast Dekarbonisierung gesagt, das ist ja auch was mit Resilienz, Unabhängigkeit. Sind das die Argumente oder gibt es das so, wo du sagst, ey, wenn ich mit so einem CEO am Tisch sitze, da funkeln dem die Augen, weil da kriegen wir den. Oder vielleicht sind auch Gemeinschaften oder dein Paper für bestimmte Sachen sind, haben mehr Downloads. Ich weiß es nicht, was die Indikatoren sind, aber was ist es denn? Was können wir den Leuten an die Hand geben?
Ja, funkelnde CEO-Augen sind schon gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, dass das Problem ist eben, dass CEOs auch sehr unterschiedlich ticken. Ne? Also es gibt einige CEOs, die springen eben auf Argumente an, auf die andere eben nicht so anspringen. Ich probiere es immer eigentlich in drei große Buckets sozusagen oder Eimer zu tun, diese Argumente, Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil. Das eine ist ganz klar Risiko, ja, Risikominimierung, und das ist auch meistens das übrigens, wo die CEOs sehr hellhörig werden und was sie auch super gut verstehen können, wenn du denen sagst, also hör mal zu, du hast einen Klimawandel, du bist ein Automobilhersteller, wenn dein Zulieferer eben überflutet wird, dann steht dein Band still. Ne? Das versteht jeder CEO und das ist, glaube ich, etwas, was auch passiert, ist zum Beispiel Volkswagen passiert, ist auch Porsche passiert, und aus dem Grund sind die für diese Risikoargumente meistens sehr, sehr empfänglich. Zweiter großer Block, Produktivität, also das sind dann meistens so diese low-hanging fruits, Energie oder Wassereinsparung, Energieeinsparung, aber auch Nachhaltigkeitsmanagement als Art und Weise, wie man Talente attrahieren kann. Das ist übrigens etwas, wo dann auch die CEOs meistens sehr hellhörig werden, weil das natürlich etwas ist, was das Unternehmen sehr langfristig positionieren kann. Und der dritte sozusagen Eimer, der ist Wachstum, Growth. Das hängt dann wiederum sehr stark vom Unternehmen ab, aber zum Beispiel, wenn du dir Unternehmen wie Unilever anguckst vor 10 Jahren, ne, die sind, oder 15 Jahren mittlerweile jetzt schon, die sind über lange Zeit doch relativ stark eben durch Sustainability auch gewachsen, ja, neue Märkte erschlossen, neue Produkte, die besser eben an die Marktbedingungen angepasst werden. Wenn du Produkte in Indien verkaufen willst, wenn du ein Waschmittel in Indien verkaufen willst, dann hat das andere Produktkriterien und dann musst du zum Teil Nachhaltigkeitsaspekte mit in Betracht ziehen, weil zum Beispiel in Indien Wasser nicht so weit verbreitet, also nicht so zugänglich ist, wie es in europäischen Ländern ist. Ja, und dann auf einmal kommt dann die Nachhaltigkeitsthemen kommen dann sehr schnell in die Produktentwicklung mit rein. Ich glaube, diese drei Sachen, Risiko, Produktivität und auch Wachstum, ist, glaube ich, ein ganz guter Kompass.
Ich finde das so spannend, dass du eigentlich wenn man die Terminologie von vor 24 Monaten genommen hätte, ich glaube, das wären andere Worte gewesen als jetzt, ne? Risiko, Produktivität, Wachstum. Ich bin ein Drittel BWLer, ja? Das sind meine Worte aus dem Studium. Das ist ja nicht die Anwendung des Nachhaltigen. Früher hätte man was ganz anderes gesagt, ja? Also ich finde es spannend, wie das Wording sich einfach auch wieder näher an den Business Case geschoben hat, um die Sprache der relevanten Stakeholder, die nicht mehr durch Regulatorik so bitten, sondern wieder abzuholen und sagen, hey, dein Risiko geht runter, deine Produktivität steigt, ne, und dein Wachstum und dein Bonus, ne, die gehen rauf, ja.
Was aber, glaube ich, wichtig ist, Alexander, glaube ich, das zu reflektieren, ist, dass es keinen universellen Business Case für Nachhaltigkeit gibt, ne, und das ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig und das wissen natürlich die Nachhaltigkeitsmanager auch. Es gibt so viele Teile des Nachhaltigkeitsdiskurses, wenn du zum Beispiel über Living Wages in Supply Chains nachdenkst, ne, da gibt es dann kurzfristig zumindest kein Business Case. Und ich glaube, wir dürfen deswegen auch diese ganze ethische Reflexion und die Werte auch nicht außen vor lassen. Das spielt eine verdammt wichtige Rolle bei der Implementierung. Und wir können Nachhaltigkeit nicht einfach nur auf Win-Win verkürzen, weil Win-Win wird uns nicht den Wandel bringen. Win-Win alleine wird uns nicht den Wandel bringen, den wir brauchen.
Absolut, aber ich glaube, es hilft, die Sprache des Counterparts zu verstehen, zu nutzen und die anderen Sachen mitschwingen zu lassen. Ne? Ich meine, es ist ja auch, du willst ja auch nicht, wenn du ein Produkt kaufst, willst du doch gar nicht, dass irgendjemand sich verletzt, zu wenig verdient, Kinder mitarbeiten, sonst was, das willst du doch eigentlich gar nicht. Ja, aber ja. Trotzdem nehmen das viele in Kauf.
Ja, natürlich, weil eben gerade jetzt bei den Konsumenten eben, weil das Preisargument eben immer noch das Argument ist, was am meisten zieht. Und natürlich Sustainability, finde ich, auch nicht immer gegen Preis ausgespielt werden sollte. Also gerade bei Konsumenten ist es, glaube ich, wichtig, dass Sustainability und Preis eben letztendlich Hand in Hand miteinander gehen. Oder dass Sustainability, also nachhaltige Produkte, letztendlich eben auch eine höhere Performance haben. Ja, also wenn du zum Beispiel ein nachhaltiges Waschmittel hast, dann wäre es eben auch gut, wenn das von der Performance her eigentlich besser ist als das traditionelle Waschmittel. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir, oder dass auch Konsumenten eben diese Reflexion haben.
Ja, absolut. Da habe ich einen Fachkollegen Uwe im Hinterkopf, den werde ich im Nachgang, die ganzen Namen sage ich nicht, aber der arbeitet im Konzern, die machen Waschmittel und er sagt, das ist genau das Ding ist nachhaltiger und besser, ihr dosiert nur alle falsch, macht doch mal ein bisschen weniger rein. Das ist auch gerade, ne? Also es sind auch Konsumentenveränderungen, das ist Market Education, das ist ganz viel. Ne? Ich war diese Woche auf einer Konferenz, da hieß es, naja, wir haben einen Fuhrpark von mehreren tausend Fahrzeugen, ne? Die Elektrofahrzeuge sind mittlerweile en par. Und die Wartungskosten sind niedriger. Heißt, es ist ein Benefit. Und wir müssen das einmal verstehen, dass das der Benefit ist. Und diese, also es gibt ja auch Reichweitenängste und sowas. Mann, ich habe mein Auto fährt auch nicht so weit. Wir haben auch nur
eins. Ja, genau. Ja, vieles davon ist auch komplett irrational, gerade ja. wenn es um Elektroautos geht und so. Also jetzt die neue Generation von Elektroautos, die schaffen auch 700, 750 Kilometer, kein Problem. Das ist durchaus mit dem Verbrenner zu vergleichen, ja. Und in dem Sinne, glaube ich, wir müssen eben auch so ein bisschen unsere Biases, die müssen wir eben auch verlieren und offener sein diesbezüglich. Und weißt du, meine Hoffnung ist dann eben immer, wenn ich die jungen Studenten hier an der CBS sehe, weil das ist dann so die Generation, die jetzt langsam in die Unternehmen reingeht. Und die haben eben, die haben auch ihre Biases, aber was Nachhaltigkeit angeht und so, sind die völlig anders gepolt.
Ich hoffe ja immer, dass es ja nicht nur einen singulären Lehrgang Nachhaltigkeit gibt und dann gehen ungefähr 4% der Studenten hin, sondern dass es in jedem Fach irgendwo so einen kleinen Tropfen gibt. Und wenn es nur eine Mini-Vorlesung ist, wie ist das bei euch an der CBS? Habe ich gar nicht vorher gefragt.
Wir haben das sogenannte T-Modell, Tiefe und Breite, also sieht aus wie ein T, ja. Und ich denke, wir brauchen beides. Also wir brauchen eine breite Integration in das Curriculum. Es ist einfach nicht besonders glaubwürdig für einen Studenten, wenn einfach Sustainability nur in einer Vorlesung, die dann auch Sustainability meistens heißt, abgehandelt wird, sondern der Finance-Professor, der Accounting-Professor, die müssen eben da letztendlich auch aus ihrer Sicht letztendlich drüber reden. Aber ich denke, wir brauchen auch die Tiefe, weil Sustainability eben auch selber, wir hatten es ja vorhin kurz angesprochen, selber schon eine Profession geworden ist. Wir haben eben solche Sachen wie Double Materiality Assessments, Greenhouse Gas Accounting und so weiter. Und dafür, glaube ich, ist es dann auch schon völlig legitim, eigene Kurse anzubieten.
Ja, absolut. Ich bin voll bei dir. Wenn das eine und das andere passiert, ne? Das ist aber ganz oft so, wieso, wir haben doch, der Andreas macht das doch. Du bist ja wie so Nachhaltigkeitsverantwortlicher. Ich habe auch immer gehört, Alex, du machst es gerade, ne? Wir machen den anderen Kram, du machst den Rest. Ich brauche nochmal deinen Rat. Bisschen thematischer Sprung wieder, aber stell dir vor, ich bin Nachhaltigkeitsverantwortlicher und mein Chef und 45 andere schreiben einen Brief, dass sie das mit dieser Nachhaltigkeit, Due Diligence nicht so knackig finden und das abschaffen wollen. Ist ja ein aktuelles Thema. Ich habe es nicht geschafft, im Vorfeld ein paar Fachkollegen anzurufen, aber wenn so ein CEO einen öffentlichen Brief schreibt, dass bestimmte Regularien nicht in Kraft treten sollen, die doch thematisch sehr nicht ganz unwichtig sind. Wie würdest du denn da einen Rat geben für Nachhaltigkeitsverantwortung, wie sie damit umgehen sollen? Ja, wenn die oberste Leitung sich öffentlich, weißt du, und du bist gerade am Schreiben von deinem Purpose und deinem Report und deiner Transformationsstrategie und so. Wie geht man denn damit um?
Ja, also du redest natürlich über diesen berühmten, also jetzt schon fast berüchtigten Brief von deutschen und auch französischen CEOs an Kanzler Merz und Präsident Macron, wo sie eben auch unter anderem die Abschaffung der Due Diligence-Regeln gefordert haben. Was im Nachhinein herausgekommen ist, dass natürlich nicht alle Unternehmen dem unbedingt zugestimmt haben. Es war eigentlich nur von zwei CEOs unterschrieben, by the way. Es ist von Siemens und Total Energies, die CEOs hatten unterschrieben, haben aber haben aber explizit im Brief auch gesagt, dass sie im Namen von allen sprechen. Als man dann angefangen hat, als verschiedene Journalisten angefangen hat, eben die anderen CEOs zu befragen, haben die gesagt so, naja, also ganz so sehen wir das jetzt eigentlich auch nicht. Also ich glaube, da ist auch kommunikationsmäßig einiges schiefgegangen. Aber zurück zu deiner Frage, also ich denke, was man dann machen sollte in solchen Fällen, und das kann ja auch in anderen Kontexten auftreten, ja, also zum Beispiel, dass ein Unternehmen Lobbying betreibt gegen Sustainability, aber eben dann innerhalb des Unternehmens oder eben auch in der Kommunikation ein ganz anderes Bild von sich gibt. Ich glaube, man muss es offen ansprechen, diplomatisch ansprechen. Ich glaube, man sollte da nicht zu emotional werden. Aber ich glaube, man muss es offen ansprechen, vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich sofort mit dem CEO, kommt natürlich mal ein bisschen drauf an, wo man in der Organisation sitzt. Aber ich glaube, man braucht da einen Diskurs drüber im Unternehmen, dass eben gewisse Konsistenz auch vorherrscht und dass eben da ein Alignment also passiert zwischen Kommunikation, PR, Lobbyarbeit und auch Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist verdammt wichtig, dass das gemacht wird. Und das nur so als kleinen Side Note. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum Greenwashing passiert, ne? Dass eben die Rechtsabteilung und die Nachhaltigkeitsabteilung nicht wirklich gut miteinander reden und die Marketingleute dann auch noch mit da drinne hängen und die alle wirklich nicht gut miteinander kommunizieren. Das haben Studien gezeigt. Das heißt, dieses Alignment innerhalb des Unternehmens, das ist wirklich verdammt wichtig und das sollte man wirklich auch ernst nehmen.
Das ist ja dann, wo Emco wieder reinspielt, dass die doch miteinander reden sollen, weil auch die Kommunikation verrechtlicht wird und da alle plötzlich nicht mehr climate neutral und weltrettend sind, sondern ganz vorsichtig unterwegs sind. Wenn du nochmal so in einem Satz zusammenfassen möchtest, wie kann ein Unternehmen diese geopolitischen Turbulenzen für sich nutzen?
Oh, du stellst die wirklich schweren Fragen. Also ich glaube, man nutzt diese Turbulenzen dadurch, dass man ruhig bleibt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber weil eben genau das passiert, was wir eben auch schon etwas besprochen haben, dass eben andere jetzt überhastet agieren, schnell agieren. Ich glaube, man sollte ruhig bleiben. Man sollte sich das ganz genau angucken und auch nicht zu vorschnellen Schlüssen sich da irgendwie verleiten lassen. Dann nutzt man eigentlich fast das derzeitige Umfeld am besten, weil eben so viele andere überhastete Entscheidungen treffen, die sie dann, glaube ich, langfristig bereuen werden.
Das glaube ich. Absolut. Und es haben ja viele Akteure vor sehr langer Zeit was entschieden. Und sie haben sich am Markt durchgesetzt. Es gibt ja die Cases einfach, wo du gesagt, was machst du? Irgendein Waschmittel oder das oder irgendwelche Rucksäcke oder so. Es gibt ja die Cases, wo du sagst, 20 Jahre später, haha, meine Rucksäcke sind noch da. Deine nicht, mein Freund. Na, also es gibt die Cases da draußen und oft diskreditieren wir die, aber es gibt sie ja da draußen. Und wie du sagst, es gibt nicht den Business Case. Es ist juristisch, es kommt drauf an. Und ich glaube aber, dank dir und vieler Kollegen, die da auch wirklich reingucken, wird es, glaube ich, viele Bewusstsein dafür geben, dass es einfach die Cases gibt. Ja. Und hilf mir nochmal, wie geht man denn mit den Krisen um, die da draußen sind? Hast du da noch was, was du uns mitgeben kannst?
Also ich glaube, wichtig, und Krisen haben wir ja im Moment mehr als genug, ist, sich nicht zu verstecken. Ja, also ich glaube, das ist das, was viele Leaders im Moment machen. Sie denken eben, okay, wenn wir gar nichts sagen, dann ist das eine gute Strategie. Und ich glaube, das ist, glaube ich, nicht gut. Also wir hatten ja vor 2-3 Jahren, da hatten wir dieses, im Englischen hieß das immer CEO Activism, ja, also die CEOs haben gesagt, ja, so Climate und Diversity und wir sind natürlich völlig dafür und so weiter. Das sieht man heutzutage eigentlich kaum noch. Und ich glaube, es ist wichtig, sich nicht hinter den Krisen zu verstecken, sondern die Krisen wirklich als Opportunität zu sehen, sich auch klar im Markt zu positionieren, weil was letztendlich, glaube ich, auch stark geschätzt wird von den Stakeholdern, ist dann eben eine gewisse Konsistenz. Ja, wenn wir eben zurückgucken auf diese Zeit, die jetzt gerade stattfindet, dann glaube ich, werden viele Leute fragen, was hat das Unternehmen eigentlich damals gemacht? Ja, hat es dann auf einmal aufgehört, über Klima, über Diversity, Equity, Inclusion zu reden, nur weil eben Trump auf einmal an der Regierung war oder hat es probiert, bestimmte Sachen zu verstecken? Ich glaube, wenn man glaubwürdig sein will langfristig, dann muss man jetzt für Konsistenz sorgen und dazu gehört eben auch, sich nicht zu verstecken.
Heißt wirklich proaktiv rauskommunizieren und auch vielleicht ein oder zwei Stakeholder zu verprellen, die gehofft haben, dass du mitgehst mit dem Rückzug. Heißt wirklich in die Proaktivität gehen und ich sag mal auch dieses Activism hochleben lassen.
In gewisser Weise schon, ja. Also ich glaube, also ich will jetzt nicht notwendigerweise sagen, dass jeder CEO ein Activist sein muss, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man eben diese Konsistenz sicherstellt, weil ansonsten macht man sich auch völlig unglaubwürdig, ja. Also wenn man sein Fähnlein immer nach dem Winde dreht, ich sehe das natürlich auch, dass in den USA im Moment ein völlig anderes Umfeld herrscht, ne? Also da gibt es bestimmte Dinge, die können Unternehmen nicht mehr sagen. Das ist auch natürlich aus rein rechtlicher Sicht müssen sie sich da absichern, völlig klar. Aber ich glaube, für mich geht es so ein bisschen eher um die Ambition, ja. Was ist die Ambition? Und da müssen, glaube ich, die Führer, also die CEOs im Unternehmen, die müssen dann auch wirklich wieder sozusagen das stärker kommunizieren und auch glaubhafter kommunizieren.
Und das ist ja auch das, was ich von Anfang von dir gehört habe: Haltung, Purpose, ne? Das ist wichtig. Du musst ja vielleicht nicht nach draußen laut sein, aber wenn du ein Townhall-Meeting hast und alle Kollegen und das nochmal klar machen, Leute, darum geht's hier, ja. Das ist genau. Ja vielleicht auch nochmal ein ganz starkes Mittel, wo man ja für bestimmte Stakeholder jetzt nicht direkt ins Gesicht haut, ja, aber trotzdem das durchzieht, ja.
Ich glaube auch, dass das wahnsinnig wichtig für die Identifikation der Leute mit einem Unternehmen ist, ne? Also dass da jetzt im Moment auch dann klare Ansagen von Unternehmensseite gemacht werden. Wenn sich die Unternehmen jetzt verstecken, was bekommt man denn dann für einen Blick auf das Unternehmen von Mitarbeiterseite?
Ja, absolut. Wir kommen langsam zum Ende und ich will immer noch mal auf dieses Persönliche zurückblicken. Und wie gesagt, du bist ja eine Stimme und du hast ja selber gesagt, du möchtest auch eine Stimme sein. Stell dir vor, 2050, noch lange hin, 25 Jahre. Was ist, wenn du zurückblickst, ein Meilenstein, den du gerne sehen willst, wo du sagst, hey, da habe ich vielleicht auch einen kleinen Einfluss drauf. Was würdest du gern sehen?
Also ich glaube, ich würde Meilensteine nie so definieren, weißt du, dass wir sagen können, das ist jetzt die Technologie, die um die Ecke kommt und uns alle rettet. Das höre ich ziemlich oft, dass dann Leute sagen so, ja, aber nun warte mal bis 2035 oder 2040, dann wird das alles komplett anders aussehen. Ich glaube, wir werden natürlich Innovationen haben und aber ich glaube, der wahre Meilenstein wird dann keine einzelne Technologie sein, sondern es wird vielleicht ein Moment sein oder eine Reihe von Momenten, in dem Nachhaltigkeit aufgehört hat, eine moralische Entscheidung zu sein und eigentlich eher zu einer kulturellen Norm geworden ist. Und ich glaube, das wird der Punkt sein, an dem wir dann anfangen, wirklich einen absoluten Meilenstein zu haben, weil wir dann eben nicht mehr diese Debatten führen müssen über zahlt sich das aus, zahlt sich das nicht aus, ist es die richtige Entscheidung, ist es die falsche Entscheidung. Ich glaube, es muss zu einer kulturellen Norm werden, wo abfallfreie Lebensstile, pflanzenbasierte Ernährung und zirkuläre Konsummuster eben den Alltag prägen. Ja, und wo das nicht etwas ist, was wir als komplett außen vor wahrnehmen. Und damit will ich nicht sagen, dass jeder Vegetarier werden muss, aber was ich damit einfach sagen will, ist, dass die kulturellen Normen, die wir im Moment haben, eben nicht sehr stark auf die Nachhaltigkeit eingespielt sind. Ich glaube, der Moment oder die Reihe von Momenten, in denen das eventuell hoffentlich in der Zukunft passieren wird, weil vielleicht auch einfach der Druck, den die Erdsysteme, also die Earth Systems auf uns ausüben, vielleicht einfach so groß sein wird, dass wir dahin getrieben werden. Das wäre dann der Moment wirklich, wo sich die Dinge ändern. Und das ist dann auch der Moment, glaube ich, der entscheidend sein wird. Trage ich dazu bei? Ich weiß es nicht, aber ich unterrichte viele junge Leute und das ist auch für mich komplett sinnerfüllend einfach. Und ich sehe eigentlich einen Wandel, in dem wie junge Leute, wie Studenten eben mit diesem Thema umgehen. Und weißt du, das ist das, was mir Hoffnung gibt. Das ist auch das, was mich jeden Tag hier an die CBS mit meinem Fahrrad fahren lässt.
Das habe ich schon vor 10 Jahren, 20 Jahren gehört, ne? Die Dinosaurier müssen einfach weg und vielleicht kommt ein bisschen was Neues dass es auf ganz natürliche Bereinigung gibt von Themen und dass, wie du gesagt hast, dass es eine neue Norm wird, dass es Debatten auch einfach aufhören und so weiter. Andreas, ich glaube, du leistest einen wesentlichen Beitrag, alleine wenn da ein paar Studenten bei dir rauskommen, die fatz in eine Richtung gehen, die uns allen irgendwie hilft, egal in welche Richtung es ist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das unglaublich kurzweilig. Und vielen Dank, dass du auch die Stimme für uns alle bist. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Vielen Dank, Alexander. Hat mich wirklich wahnsinnig gefreut. War total nett und auch sehr entspannt, mit dir hier heute zu reden. Und ja, auf bald mal wieder.
Und ich biete das immer den Zuhörenden an. Ich glaube, ich habe dich auch ein bisschen geärgert, indem ich einen öffentlichen Post gemacht habe. Ich will mit Andreas sprechen. Sorry nochmal.
Das war völlig okay.
Du bist aber ansprechbar. Das habe ich gelernt. Ne? Ja,
natürlich.
Wirklich ansprechbar. Und das mache ich immer als finalen Aufruf. Sprech dich an, wenn du was ist. Du kannst ja auch manchmal Stimmen sammeln und sie mit 400 Leuten nach draußen tragen.
Also gerne, wer das möchte, kann gerne auf mich zukommen, auf LinkedIn oder auch via E-Mail. Natürlich, ich bin immer gerne bereit, mich auszutauschen und auch zu helfen.
Super. Alles klar, dann vielen Dank.
Bis bald. Dankeschön.